Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass ihr zu Hause und unterwegs wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jan Fischer. Heute gibt es eine ganz besondere Folge unseres spielerischen Quartetts. Vier Jurymitglieder haben sich auf der Spieldoch-Messe in Dortmund getroffen und haben inmitten all des Messetrubels über vier aktuelle Spiele gesprochen. Mit dabei waren Harald Schrapers, Christoph Schlewinski, Martina Fuchs und Nico Wagner. Direkt im Anschluss beantworten die vier auch noch Fragen aus dem Publikum.
Herzlich willkommen zum Brettspiel-Podcast, das spielerische Quartett hier auf der Spieldoch in Dortmund. Herzlichen Dank bei den Veranstaltern der Spieldoch, dass wir das hier zum zweiten Mal machen dürfen. Diesmal sind wir ja mitten in der Halle 4, wo das spielerische Geschehen stattfindet. Und wir haben hier, neben mir habe ich drei der härtesten SpielekritikerInnen, die es gibt. Wir werfen zwar keine Spiele in die Tonne, denn wir spielen gerne, aber ich darf euch vorstellen, Martina Fuchs von dem Podcast Fuchs und Bär, Nico Wagner, die meisten kennen ihn als Herrn Wagner von den Brettagogen, der hat auch eine entsprechende Kolumne in der Zeitschrift Spieldoch. Dann Christoph Schlewinski, auch er ist Mitarbeiter der Spieldoch und der Spielbox, beide die Medienpartner dieser Veranstaltung hier, und ich selber bin Harald Schrapers, Mitarbeiter der Spielbox. Ja, vielen Dank für das Kommen. Danke für den begrüßenden Applaus. Und wir fangen auch direkt an mit den Spielen. Wir fangen an mit dem Spiel Dito eines indonesischen Autors, Martin Ang. Und das Spiel ist erschienen bei Game Factory. Ja, Christoph, ist es wirklich so ein gutes Spiel, wie manche es schon glauben?
Ich sag ja.
Ja, Dito.
Dito? Ach so, Entschuldigung. Oh,
Entschuldigung.
Nein, ja. Das ist ja richtig. Ich muss es ja so sagen. Dito, du hast mir eine Vorlage gegeben und ich mache nichts damit. Das ist schon wieder, ja, geht schon gut los heute. Schon wieder peinlich, peinlich, peinlich. Dito. In Dito sind wir drei bis sieben Leute, wollen gucken, ob sie die gleiche Wellenlänge haben. Man trägt hier auf seiner Tafel, kriegt man in drei Runden, trägt man jeweils in drei Felder Begriffe ein zu einem Oberthema. Und wenn so eine Tafel voll ist, fängt irgendeiner an und sagt, ich habe zum Beispiel eingetragen Apfel. Und jetzt können drei Sachen passieren. Entweder hat keiner Apfel, dann x't man da durch. Oder mehrere Leute sagen, Dito, same, ich habe auch Apfel. Und dann freut man sich, weil man dafür kriegt man Punkte. Oder es hat nur eine einzige Person Apfel. Und das ist super, weil dann kringelt man das nicht nur ein, sondern dann macht man auch noch den kleinen Stern da oben. Das ist nämlich der BFF-Stern. Dann ist man Best Friends Forever. Dann kriegt man nämlich noch extra Punkte. Und das ist das Tolle an diesem Spiel Dito, dass man sich bei jedem Wort überlegt, kennt das überhaupt jemand? Es ist ja super, wenn es mehrere kennen, weil dann kriegt man auf jeden Fall einen Punkt dafür. Aber kriegt man vielleicht sogar ein Wort hin, was nur einer kennt? Und da muss es noch nicht mal sein, dass man sich dafür ganz hervorragend kennen muss, sondern man kann auch, wenn man Leute noch gar nicht so kennt und die nur so ein bisschen erlebt hat, kann man dann trotzdem versuchen, sich da rein zu versetzen und zu denken, na, der könnte vielleicht was damit anfangen. Der hat vorhin so was gesagt, ich glaube, der kennt der Pate. Ich glaube, der von dem könnte das sowas kommen. Es ist auch nicht ganz unwichtig, wo in dieses Gitter man das setzt, denn je nachdem, wo man es hinsetzt, können auch noch ein paar Bonuspunkte dabei herauskommen. Und da spielt man über drei Runden, dreimal macht man das voll. Und wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen, ja. Aber letztendlich ist dieses Gewinnen auch für alle Leute am Tisch eigentlich irrelevant, weil man hat in dieser Zeit so viel Sachen gelernt über die anderen Menschen, oder auch über sich, dass ich denke, klar weiß jeder, dass ich der Herr der Ringe toll finde. Und plötzlich sagt aber keiner Dito. Und ich denke mir, was seid ihr denn alle für Graupen, dass ihr noch nicht mal wisst, dass ich, also das kann doch wohl nicht wahr sein. Gleichzeitig lernt man aber auch über andere Paare, dass zum Beispiel eine ekelige Teigtasche etwas ganz Besonderes bei denen ist, weil die das beide gleichzeitig haben. Und dann unterhält man sich 5 Minuten über einen tollen Englandurlaub, wo einer von beiden eine eklige Teigtasche gegessen hat. Also man ist bei diesem Spiel ganz oft auf so einer schönen Memory Lane und es kommt zu ganz tollen Erlebnissen, über die man sich berichtet. Aber auch erstaunten Sachen, dass man zum Beispiel permanent sagt, das wollte ich auch aufschreiben. Und dann unterhält man sich darüber, dass man das auch aufschreiben wollte. Also man ist permanent am Reden und das hat eine ganz, ganz schöne Kommunikation. Und das gefällt mir an dem Spiel ganz hervorragend. Und da wir hier um 19 Uhr rausgeschmissen werden, gebe ich mal an den Herrn Wagner weiter. Gebe ich an die Frau Fuchs weiter und frage mal die Martina, wie siehst du denn das mit Dito so? Sag mal.
Also ich frage mich so ein bisschen, also wir haben ja die Bonuspunkte, ne? Was du gesagt hast, das ist ja so eine Bingo-Sache. Die bringen eigentlich mit die meisten Punkte. Also zu sagen, ich spiele hier immer aufs BFF, was ja eigentlich das Schönste ist. Ne? Also Ziel ist ja eigentlich mit einem nur eine Übereinstimmung zu haben, um diese 3 Punkte zu bekommen. Das finde ich so ein bisschen, wenn man das schematisch spielt, das Spiel, und es gibt ja Leute, die das schematisch spielen, dann gucke ich halt immer nur, dass ich möglichst mit irgendjemandem eine Übereinstimmung habe, ist egal mit wie vielen, weil ich dann die ganzen Bonuspunkte bekommen kann und darüber kriege ich erst die richtig vielen Punkte.
Das ist richtig, aber es gibt so ein Feld, das hier nämlich oben in der Ecke, da trägt man am besten das Wort ein, was man am stärksten findet. Und ich sag mal, es ist mir, glaube ich, auch schon gefühlt 800 Mal passiert, dass ich mit voller Inbrunst dieses Wort vorlese und kein Mensch meldet sich. Und dann ixe ich das schön durch und dann sehe ich alle meine Bonuspunkte dem Klo runter.
Ich und sag nur Schlange stehen und keiner hat heute Toilette geschrieben über Begriff Schlange stehen.
Wüsste ich auch nicht genau, weil ich glaube, Männer stehen nicht so oft Toilette.
Sehr wahrscheinlich muss ich nur noch mit Frauen spielen. So.
Ja, ich muss noch einen anderen Kritikpunkt leider anbringen, Christoph. Und zwar, es gibt ja ganz viele ähnliche Spiele schon, so Clever, Just One, wo man irgendwie miteinander ins Gespräch kommt. Die leben von der Einfachheit und dass da so ein Fluss entsteht. Ich spiele vielleicht einfach mit den falschen Leuten. Das kann natürlich auch sein. Ja, du nickst schon. Ich habe ganz oft in meinen Runden das Problem, dass Diskussionen entstehen und die zerreißen dann diesen Spielfluss, weil laut Regel hinten sind ja auch synonyme Wörter erlaubt. Jetzt hatten wir letztens die Karte Dinge, die leicht kaputt gehen. Schreibt jemand Gläser auf, die andere Person hat Glas aufgeschrieben. Das ist für mich jetzt nicht synonym, weil Glas kann auch in einem Fenster sein. Gläser ist für mich was zum draus trinken. Ja, darf man das jetzt ankreuzen oder halt sich einkringeln oder nicht? Und in dem Moment, wo diese Diskussionen entstehen, geht aber leider auch dieser Spielfluss verloren. Dann geht es immer los, dass jemand anderes sagt, oh, ich habe aber das und das, gilt das jetzt auch? Und irgendwann reden alle durcheinander und keiner weiß mehr, wer ist jetzt eigentlich als nächstes dran.
Aber Herr Wagner, wie streng sind Sie denn? Also Glas und Gläser, da würde ich gar nicht drüber diskutieren. Also wir haben heute gelten lassen und haben gelernt, dass Anchovies Sardellen sind, weil Anchovies und Sardellen sind eigentlich auch das Gleiche. Aber Glas und Gläser würde ich gar nicht drüber diskutieren.
Ja, doch muss man. Nico hat es ja beschrieben. Glas, Anchovies und Sardellen sind tatsächlich Synonyme. Aber das andere ist eben nicht immer ein Synonym. Das ist richtig, man muss diskutieren. Das gefällt nicht jedem. Dem Christoph war es jetzt egal, wie viele Punkte man am Ende hat. Wer wirklich genau auf die Punkte guckt, der wird mit dem Spiel womöglich nicht hundertprozentig glücklich. Das muss man schon sagen. Aber ich finde deswegen hier an diesem Tisch, Christoph und ich sitzen hier nebeneinander. Wir sind uns grundsätzlich einig, ist ein brillantes Spiel. Also das muss man wirklich sagen und da ist ausgerechnet Indonesien jemandem was gelungen, was es in dieser Form schon länger nicht mehr gab, wirklich mal ein kommunikatives Spiel, wo wirklich eigentlich fast jeder richtig dran Freude hat und wo man auch bis zu 7 Leute wirklich auch an den Tisch bringt, gerade dann wird es richtig spaßig.
Man muss auch sagen, in den Regeln gibt es einen wunderschönen Satz, der da heißt, egal wie alt ihr seid alt genug, um das zu regeln. Und da kann man nur sagen, hervorragend. Und das lese ich auch immer vor, wenn es so Diskussionen gibt, dann sage ich immer, die Regel sagt, wir sind alle alt genug, um das zu regeln. Und dann gucken sie mich alle doof an und dann sagen sie, stimmt. Und dann machen wir das irgendwie. Und dann kriegen wir das auch hin.
Ja, wo wir gerade bei Regeln sind, eine Sache will ich tatsächlich doch noch kritisieren.
Gerne, müssen. Gerne. Komm rüber.
Es ist ja so, wenn jemand sein Tableau vollkommen aufgelöst hat, dann ist ja die Runde vorbei. Das führt leider dazu, und das finde ich nicht so schön tatsächlich, dass es halt Antworten gibt, die werden gar nicht gewürdigt. Es hat sich jemand Gedanken gemacht und hat Wörter aufgeschrieben, die werden dann gar nicht mehr genannt. Nicht umsonst passiert es bei mir immer, dass danach dann die Leute sagen, ich hatte übrigens noch, hatte das auch jemand? Also jeder möchte eigentlich noch sein Board aufgelöst bekommen und vergleichen mit den anderen. Der Chance werden die dann tatsächlich manchmal beraubt. Ich weiß nicht, also ich kann mir schon vorstellen, warum das mechanisch da drin ist. Da wird man so ein bisschen taktisch auswählt, welchen Begriff nenne ich jetzt, so ist mir ja schon klar. Aber ich finde, bei so einem Spiel sollten irgendwie alle Möglichkeiten, die genannt worden sind, die Chance haben, auch genannt zu werden und gewürdigt zu werden von den Mitspielenden.
Aber das ist halt diese Komponente, mit welchem Wort fängt man an? Damit wird man unter Druck gesetzt, weil man eventuell nicht alles voll machen kann. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn man danach nochmal sagt, ich hatte übrigens noch Hufeisen und alle so, nein, das wollte ich auch. Hauptsache, es geht ja um Kommunikation, finde ich. Und auch wenn die danach kommen, das hat überhaupt keine Punkterelevanz mehr, ist es ja trotzdem für die Stimmung am Tisch total schön, wenn man auch ohne Punkte noch so Gemeinsamkeiten herausfiltern kann. Das, finde ich, macht Dito ganz hervorragend.
Es ist ja auch ein super Eisbrecherspiel, das muss ich dem ja vollkommen zugestehen. Man lernt neue Leute richtig gut damit kennen. Auf der anderen Seite funktioniert es auch mit den gleichen Leuten, die man schon lange kennt, sehr gut, weil man dann halt Insider-Witze einbauen kann. Will ich dem Spiel gar nicht absprechen. Mir macht das ja auch Spaß, aber ich finde, es gibt halt eben ähnliche Vertreter, die das Ganze so ein bisschen eleganter gemacht haben in der Vergangenheit.
Oh, das darf, ich sagte auch gar nicht, du darfst das. Du darfst das. Also ich habe nichts mehr.
Ja, herzlichen Dank. Wahrscheinlich doch ein relativ gutes Spiel. Wir sind ja sehr kritisch, ne? Deswegen so richtig toll finden wir nie etwas. Außer jetzt wahrscheinlich.
Na, Dito finden bei der wir schon sehr toll.
Doch, sehr toll. Ne? Ja, und ich darf, also da kann ich schon mal vorab verraten, Martina kommt jetzt was sie wirklich super toll findet. Es ist jetzt auch nichts, also es sieht auch schon richtig toll aus. Sie hat was aufgebaut auf ihrem Tisch. Das können die Leute an den Podcast-Geräten zu Hause jetzt gar nicht sehen. Aber Martina, was ist denn das? Das Spiel heißt übrigens Hot Streak, ist von dem US-Amerikaner John Perry und es ist erschienen bei Strohmann Games und CMYK.
Hot Streak sieht aus wie ein Rennspiel, aber eigentlich ist das gar kein Rennspiel, sondern wir wetten. Und zwar wetten wir auf ein Maskottchenrennen. Das ist etwas, was wir hier gar nicht so kennen, aber gerade in Amerika wird das halt wirklich viel gemacht. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, die Figuren sehen schon so klasse aus bei dem Spiel. Wir haben kleine Figuren, ein Würstchen, eine Königin, ein Fisch und ein Bären. Und überall seht ihr so die kleinen Augen da drin, denn natürlich stecken Menschen in diesen Maskottchen drin. Und diese Maskottchen rennen jetzt. Und die sind ja in so Kostümen, das heißt, die rennen mal gegeneinander, die werfen sich mal um, die drehen sich mal um, laufen in die falsche Richtung und so weiter. Und trotzdem wollen alle nur als Erste ins Ziel. Und das ist das, was wir machen, wir wetten. Wir wetten, wir schreien, wir gucken, was passiert. Und vor allen Dingen, bei den Wetten gibt es nachher Geld. Es geht eigentlich darum, am meisten Geld nachher zu haben. Und das finde ich auch ganz schön bei dem Spiel, dass nachher es nicht darum geht, wer hat die meisten Punkte nur, sondern hier, wer hat das meiste Geld. Aber es gibt dann für jeden immer noch einen Satz, was er mit diesem Wettgewinn eigentlich macht. Und für mich ganz besonders ist die Stimmung am Tisch. Also wir haben hier auch wieder ein Spiel, was wir von 3 bis 8 Leuten spielen können. Richtig gut, würde ich immer sagen, ist es so zwischen 5 bis 8. Also je mehr Leute, umso mehr Spaß macht das. Wenn man noch jemanden hat, der das Ganze ein bisschen moderiert, ein bisschen den Spaß reinbringt. Bewegen tun sich die Figuren über Karten. Und das ist der Moment, wo ich so ein bisschen auch taktieren kann. Also es ist nicht nur ein reines Glücksspiel, sondern ich sehe, welche Karten am Anfang im Deck sind. Jeder von uns macht noch eine Karte geheim rein. Es kann was Gutes für mich sein. Ich kann aber auch fies sein, wenn ich merke, alle anderen wetten zum Beispiel auf den Fisch und ich habe eine der Fisch fällt hin Karte oder der Fisch dreht sich um Karte. Dann haue ich denen das so richtig rein und nachher gewinne ich und freue mich darüber. Das spielen wir in 3 Runden und für mich das Besondere ist, wenn ich dieses Spiel spiele, ich habe fast immer mehr Leute am Tisch stehen. Ich habe Leute stehen, die stehen bleiben, die sich das Spiel angucken, die schon sagen, kann ich danach die nächste Runde spielen. Es ist ein Eye-Catcher, schon alleine, wie es aufgemacht ist. Und dazu, es macht einfach Laune, es zu spielen. Und das ist für mich einfach ganz toll. Es bringt Leute an den Tisch, es macht Leute interessiert. ein Spiel zu spielen, ein Brettspiel zu spielen. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe.
Find's interessant, dass du sagst, du spielst da ein Spiel. Ich habe meistens die Erfahrung gemacht, dass ich mich eher fühle, als bin ich bei einem Sportereignis dabei, als jetzt bei einem Spiel, wie ins Fußballstadion zu gehen. Und dann gucke ich mir da eben etwas an, das passiert. Ich habe nochmal durchgerechnet, wenn ich mich nicht ganz vertan habe, mache ich nämlich im ganzen Spiel genau 9 Dinge, nämlich 6 Wetten nehmen und 3 Karten zu spielen. Wenn ich Pech habe, wird durch diesen Countdown am Anfang die Karte, die ich da reingespielt habe, auch noch rausgelost. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung, dass ich da nicht sehr viel Einfluss auf das Spiel habe und dass es deswegen halt eher so ein Ereignis ist. Das heißt, ich habe hier ein Spiel, das lebt sehr davon, was die Gruppe daraus macht. Nicht umsonst habe ich jetzt schon auch ganz viel gehört, ja, du musst da auf Spotify diese Playlist dazu anmachen. Nur mit der Musik dazu ist das ja erst richtig gut. Das sagt mir ja schon, also es lebt davon, dass ich außenrum irgendwie was mache. Ich brauche jemanden, der dann halt richtig Stimmung verbreitet und wie so ein Marktschreier sagt, der ist jetzt umgefallen und oh, jetzt rennt er auf einmal da zur Seite raus und so. Wenn du das nicht hast, sondern Leute hast, die eigentlich aktiv selber ein Spiel gestalten wollen, die halt gewöhnt sind, viele Euro-Titel zu spielen oder so, dann ist das wahrscheinlich nicht die richtige Gruppe. Deswegen finde ich, sollte man da sozusagen den Warnhinweis in Anführungsstrichen mitgeben. Das ist nur was für Leute, die bereit sind, nehmen wir nochmal die Fußballanalogie, sich selber in die Kurve zu stellen und Stimmung zu machen und nicht nur auf der Gegengerade zu sitzen und sich das Spiel halt anzugucken.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn ich so mit 4 Leuten, die eigentlich gerne Wasserkraft spielen, ne, gerne alles durchrechnen und den anderen so richtig stehen lassen und so weiter, Punkte rechnen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass die ganz dröge um das Spiel herum sitzen. Ich habe viel die Erfahrung gemacht, dass Menschen, auch wenn sie erstmal da sitzen und sagen, nee, also ich werde nicht laut, nee, also es ist nicht so mein Ding, da zu schreien, nee, also ich gehe da nicht so mit. Aber das ist die Gruppe, ne? Wenn die Leute dann mitmachen, sind auch diese Leute natürlich, die dann doch aus sich rausgehen. Und das finde ich ist schon ein cooles Erlebnis.
Also hier auf der Messe läuft ja auch so ein Walking Act, so ein Maskottchen herum. Das ist so ein Hase aus dem Spiel Lotti Karotti. Das ist also so ein Mensch so verkleidet in so einem Lotti Karotti Maskottchen-Ding. Und ich habe dann auch mal gefragt, wo sind denn deine Augen? Die sind ja nicht da, wo der Hase seine Augen hat. Die waren auch gar nicht zu sehen. Es war auch immer eine Hilfsperson dabei. Und ich habe diesen Lotti Karotti-Menschen gebeten, das doch mal vorzumachen, wie das bei Hotstreak geht. Leider war sie nicht richtig sachkundig, die Person. Das hat also nicht geklappt, meinen Praxistest da mal zu machen und zu sagen, hier, lauf doch mal dahin und wenn du hinfällst, macht ja nichts. Also gut, das wäre jetzt auch ein bisschen blöd gewesen und ich konnte ihn ja auch nicht sehen, also die Mimik von dieser Lotti Karotti-Figur war jetzt auch nicht klar zu erkennen. Also ist schon auch ein tolles Spiel. Sportereignisse sind ja auch klasse und Nico hat auch ein bisschen natürlich nicht ganz Unrecht, wobei bei mir hat es immer super Spaß gemacht. Na klar, weil ins Fußballstadion zu gehen, macht ja auch super Spaß, zumindest den meisten Menschen, die da hingehen. Und deswegen ist so ein Sportereignis, wenn man es eben doch noch selbst gestalten kann, weil noch toller ist ein Sportereignis, wenn man jemanden dabei hat, den man kennt und wenn da sein Lieblingsfisch als Maskottchen langläuft, dann hat man einfach auch etwas, wo man mehr mitfiebert und deswegen vielleicht hundertprozentig ernst sollte man es nicht nehmen, das Spiel, aber ich glaube, es hat echt sein Potenzial.
Es wundert mich halt nicht, es ist ein total amerikanisches Spiel, finde ich. Es ist oberflächlich, es ist affektiert, es schreit einfach halt Amerika all over the place. Das muss man halt mögen, tatsächlich.
Nein. Man muss mögen, loslassen zu können. Das hat mit Amerika nichts zu tun. Man muss mögen, dass man sich einfach zurücklehnt und sagt, jetzt lasse ich das Spiel mal machen. Manche können das nicht. Letztes Jahr gab es für die Krone, das haben manche Leute gehasst, wie die Pest. Ich habe es geliebt, weil ich das schön finde, mich einfach mal zurückzulehnen und zu sagen, jetzt macht der Stapel mal. Jetzt muss ich nicht wie bei Wasserkraft mir überlegen, wie kann ich dem anderen das Wasser abdrehen. Nee, jetzt kann ich mich auch mal zurücklehnen und sagen, mal gucken, was passiert. Wenn man das nicht mag, ist Hotstreak 0 das Spiel für einen. Was ich an Hotstreak sehr schätze, ist, dass es nicht das Gefühl hat, für Menschen, die keine Brettspiele mögen oder die wenig Brettspiele spielen, da wird was auf den Tisch gestellt, dann wird der Deckel hochgemacht, dann wird das ganze Material rausgepackt, dann muss das erdotiert werden. Nee, da kommen die Figuren raus und dann zieht man den Plan aus der Schachtel raus. Das ist schon mal das Erste. Und dieses Spiel bricht das Ding Brettspiel komplett auf, in dem es eigentlich keins ist. Es ist nicht so, wie andere Leute Brettspiele vermuten. Und damit habe ich schon viele Leute an den Tisch gekriegt. Und ich finde, da hat Hot Streak einen ganz großen Verdienst in dem Spielejahrgang, weil es schafft, Leute für Spiele zu interessieren, die sonst Spiele nicht anpacken würden. Und die wissen Hot Streak sehr zu schätzen, weil die loslassen können. Die finden das spannend, wie was mit diesem Kartenstapel passiert. Und ich habe extra, ohne dass irgendeiner die Moderation dafür macht, weil wenn es nur klappt, so wie meinetwegen, wer stiehlt mir die Show? Da muss einer ein Showmaster sein, sonst klappt das nicht wirklich. Aber hiermit auch keine Playlist oder irgend so ein Schnickschnack. Das hat auch ohne funktioniert, weil der fällt hin, der dreht sich um, alle sind so, nein, was machst du denn da? Ich habe auf dich gewettet, du Trottel. So, und dann entsteht das, finde ich, ganz automatisch. Aber gerade dieser Punkt, dass es nicht wie ein Brettspiel aussieht, sondern dass es irgendwie anders ist, das lockt Leute an den Tisch.
Und ich muss sagen, das ist für mich auch wirklich der größte Verdienst. Und das ist das, was das Spiel in all meinen Gruppen, in all meinen Veranstaltungen genauso gemacht hat. Die Leute bleiben stehen, die Leute haben Lust, es auszuprobieren. Und ich kann euch sagen, nach 9 Stunden Hot Streak, das war meine längste Zeit bisher, ist man schon echt müde. Aber die Leute sind begeistert.
Wenn ich noch eine Sache, was ich nicht verstehe, ist, warum man im Englischen sowie im Deutschen, warum wir denn glücklose Spielsüchtige sein müssen, das verstehe ich nicht. Kann man das nicht anders übersetzen? Das habe ich nicht verstanden. Glücklose Spielsüchtige, das findet sich im ganzen Spiel nicht wieder. Im ganzen Spiel nicht. Deswegen weiß ich nicht, warum man das so machen musste. Das ist das Einzige, wo ich zucke bei Hot Streak, wo ich mir denke, muss das. Aber sonst finde ich das, naja.
Genau, das ist ein Satz aus der Spielanleitung, der sozusagen im Einleitungstext doch sehr unangenehm rüberkommt, weil das einfach die Krankheitsspielsucht natürlich auf eine Art und Weise banalisiert, wie das da einfach nicht angemessen ist. Weil darum geht es in dem Spiel gar nicht, da hat Christoph völlig recht. Ja, dann ist zu diesem Spiel auch schon wieder alles gesagt und ihr wisst, was damit zu machen ist. Und wir kommen jetzt wieder in die Abteilung der etwas seriöseren Spiele und da haben wir ja unseren Herr Wagner dabei, weil der kann das jetzt auch nicht durchgehen lassen, dass wir jetzt immer nur über solche Sachen reden. Er ist aber trotzdem auch ein US-amerikanischer Autor, der sich das ausgedacht hat. Wir werden jetzt gleich rausfinden, wie amerikanisch das ist. Das ist das Spiel Cozy Stickerville von Cory Konecka von Unexpected Games.
Ja, danke für die Überleitung. Ist interessant, aber dass du auch jetzt sagst, wir kommen zu den seriöseren Spielen. Denn auch bei Cozy Stickerville, muss ich ja gleich zu Anfang schon gestehen, könnte man den Einwurf gelten lassen, es ist vielleicht gar nicht wirklich ein Spiel. Aber vielleicht ganz kurz, was machen wir? Wir kriegen von unserem Vater vererbt ein großes Stück Land, etwas patriarchal vielleicht, und dürfen jetzt überlegen, was bauen wir da für eine Stadt auf in diesem schönen Stückchen Land. Es spricht, glaube ich, auch sehr viele Leute an, die gerne Computerspiele spielen. Und zwar so Aufbauspiele, Stardew Valley, Animal Crossing und lauter so Sachen, wo man auch irgendwie ständig Felder anlegt und irgendwas abfarmt. Die fühlen sich, glaube ich, ja auch gleich wohl. Und wir spielen das Ganze insgesamt über 10 Jahre und in einem Jahr decken wir immer 12 Karten auf. Und jede Karte sagt uns dann, dass irgendwas passiert und wir eine Entscheidung treffen müssen. Also zum Beispiel, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen was spoilern, auch wenn ich was von der Geschichte dann verrate. Es kommt auf einmal ein alter Mann irgendwie aus dem Wald getattert und sagt, darf ich bitte bei euch im Dorf aufgenommen werden? Ja, und dann müssen wir zusammen entscheiden, wollen wir den jetzt in unserem Dorf aufnehmen. Wenn wir das machen, dann dürfen wir den mit einem Sticker aufkleben, so wie wir alles in diesem Spiel immer mit Stickern festhalten. Also auch wenn wir später Gebäude bauen, Dinge verändern, Tiere vielleicht noch einziehen, das wird immer alles gestickert, daher der Name. Ja, und dann kann es halt aber passieren, dass dieser Tatterkreis sich später möglicherweise als was ganz anderes rausstellt in späteren Jahren. Und dann müssen wir immer wieder entscheiden, wie wollen wir denn jetzt vorgehen. Und ich möchte eigentlich gar nicht viel mehr verraten, was noch so passiert. Das kann man am schönsten selber erleben, aber man stellt halt die Spielerinnen und Spieler immer vor solche Entscheidungen. Was möchtest du jetzt in dieser Situation machen? Und das ist das, was mir tatsächlich am besten an diesem Spiel gefällt, dass es uns eigentlich immer diese klassische Gretchenfrage stellt: Wie hältst du es eigentlich mit der Moral? Denn es sind eigentlich keine schönen Entscheidungen, die wir da treffen, auch wenn das Spiel Cozy Stickerville heißt, sondern es geht später durchaus um so vielleicht ein bisschen versteckt, aber Themen wie Umweltverschmutzung, Turbokapitalismus, Rollenklischees, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Schwurbler sind vielleicht auch ein Teil dieses Universums, was wir da aufbauen. Ja, wie wollen wir mit denen umgehen? Und wir haben dann nicht nur einmal die Chance, darauf zu reagieren, sondern diese Geschichten, die haben immer so einen Geschichtsbaum. Also wir haben an mehreren Möglichkeiten, dann nochmal in uns zu gehen und zu sagen, wollen wir das jetzt wirklich so weitermachen, wie wir das mal angefangen haben, oder umschwenken? Und deswegen ist es für mich, ja, wie gesagt, so ein Persönlichkeitslackmustest. Ich habe das bei uns im Podcast verglichen mit diesen Persönlichkeitstests, die es früher in so Teenie-Magazinen gab, in der Bravo. Bist du sehr schüchtern? Kreuze das an und so. Und das sind so Sachen, die erlebe ich hier tatsächlich am Spiel mit den Mitspielenden, wenn wir uns dann unterhalten drüber. Sind wir ein inklusives Dorf oder schmeißen wir diesen Opa jetzt wieder raus, weil vielleicht irgendwo ein Apfel abhanden gekommen ist? Und dann lerne ich meine Mitspielende tatsächlich halt kennen, wie die so ticken, was die für Moralvorstellungen haben und so weiter. Und das ist wirklich eine ganz große Stärke dieses Spiels, finde ich.
Ja, Nico, du hast jetzt die positiven Beispiele der Thematik benannt. Und es gibt leider auch Dinge, wo einfach auch nur flache Plattitüden zum Besten gegeben werden in diesem Spiel. Und das ist schon eine erhebliche Schwäche. Weil du sagst, na klar, man kann über Schwurbler reden. Aber wenn selbst dieses Spiel einen in Fragen, wo es einfach dieses Schwarz und Weiß gar nicht gibt, dann einfach immer nur Schwarz-Weiß fragen. Also soll die Schule lieber Spaß machen oder soll man da ordentlich was lernen? Dann ist das lernen. Einfach eine Unfugsfrage. Ja, genau. Dann ist die Frage einfach Unfug, weil die Alternative gibt es im Realen nicht, weil die Welt nun mal nicht aus diesen Dingen, die einen, die Konservativen sagen alle, da muss ordentlich gearbeitet werden, und die linksgrünen Versifften, die sagen, die müssen Spaß haben, die Schülerinnen und Schüler, und du arbeitest bei diesem Spiel immer ohne Hintergrundinformationen, wie alt sind die Schüler, um welche Gruppe geht es, und du würdest ja darüber differenzierte Antworten geben wollen, und hier werden Dinge in Schwarz-Weiß-Denken reingefräst, die da nicht reingehören, inklusive dann noch Fragen, die auch wirklich dann ein bisschen natürlich in politische Zusammenhänge gehen. Da gibt es ja relativ flott auch eine Bürgermeisterwahl, und hinterher wirst du gefragt, ja, willst du die Wahl anerkennen? Ja gut, diese Frage kennen wir. Die hört sich so absurd an, wie sie im absurden Amerika dann ja auch auftaucht. Ne? Aber wie will man, was macht diese Frage zu beantworten in irgendeiner Form Sinn? Für wen ist das interessant? Insbesondere, wenn man von dem Spiel später nochmal genervt wird, willst du es wirklich anerkennen? Und dann wird man direkt zum Tyrannen, als ob es nicht Alternativen in einer Demokratie gäbe, so etwas zu bewältigen. Also wirklich immer dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das ist teilweise halbwegs originell. Es hat was Satirisches, aber ich frage mich trotzdem, wer ist eigentlich die Zielgruppe für dieses Spiel? Viele nämlich beantworten, weil ich finde die Spielmechanik auch gut, und die Spielmechanik ist auch kindergeeignet. Da steht auch ab 8 Jahre dran, aber weil es eben doch oft in dieses Gesellschaftssatirische reingeht, also Kinder, die regelmäßig Böhmermann gucken, werden damit keine Probleme haben mit diesem Spiel, aber für alle anderen ist, glaube ich, der Erkenntnisgewinn aus dem, was da thematisch gebracht wird, dann doch nicht so cozy, wie wir uns das so vorstellen.
Das fände ich aber, muss ich ehrlich gestehen, ich fände es tatsächlich ein bisschen platt, wenn das Spiel mir von vornherein diese ganzen Optionen schon zeigen würde. Kann man jetzt unterschiedlich lesen, aber ich finde es tatsächlich die Stärke, wenn wir schon immer über Kulturgut sprechen. Ein Kulturgut, ein Kunstwerk muss irgendwas in mir auslösen. Und wenn das halt auslöst am Spieltisch, dass wir uns darüber Gedanken machen und sagen, sag mal, das ist doch aber komplett schwarz-weiß hier, und dann genau in dieses Gespräch kommen, was wir jetzt gerade haben, ist das doch eigentlich schon eine Leistung eines Kunstwerks, oder nicht?
Ich glaube, man hat sich einfach irgendwann beim Entwicklungsprozess entschieden, wie viel Verzweigung will man hier eigentlich haben und wie viel in welcher Kategorie soll dieses Spiel spielen. Es gab vor Jahren das Spiel Charterstone. Das hat in einer sehr hohen Kategorie gespielt. Da hat man auch Klebchen gemacht und so weiter. Aber da waren die Sachen, auf die man achten musste, waren so, wow. Das ist jetzt ganz klar für die Einsteiger, für die Familie gedacht. Und ich glaube, man hatte bei manchen Sachen vielleicht auch nicht die Wahl und musste das schwarz-weiß lassen, damit, sonst wäre das automatisch höher gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass die, weil es ja sehr gut läuft, die jetzt schon sitzen und schon die nächsten Stickerbögen haben, wo aber auch schon die nächste Etage höher geht. Aber ich glaube, für das, was es macht, als Familienspiel, um mal zu so eine Legacy-Möglichkeit zu haben, man kann es ja zweimal spielen. Ich fürchte mich vor meiner zweiten Partie, weil ich weiß, weiß, dass manche Katastrophen, die kommen werden, da habe ich nichts mehr gegen, weil ich die alle schon in der ersten Partie verklebt habe. Und da weiß ich jetzt schon, das wird ganz schlimm. Die zweite Partie wird eine Katastrophe. Aber das ist ja auch schon mal was wert. Also ich glaube, für die, die das kennenlernen wollen, ist das genau auf dem richtigen Level.
Außerdem glaube ich, dass wenn wir das mit Kindern spielen und wir sind mitten noch in einer Partie mit einer Achtjährigen, die sehen diese moralischen Fragen gar nicht so unbedingt, wie wir sie sehen. Ne? Also man kann das schon noch abstrahieren und dann auf einem etwas anderen Level spielen, als das, wie wir Erwachsenen uns vielleicht darüber unterhalten. Ich finde es schon relativ cozy. Immer noch. Also man kann es ja sehr locker spielen. Ich finde es schön, so ein Jahr dauert halt nur eine halbe Stunde, 45 Minuten, vielleicht höchstens. Das heißt, ich kann mir immer überlegen, okay, abends habe ich noch die Zeit. Spiele ich ein Jahr, spiele ich zwei Jahre? Und auch das hat ja einfach was damit zu tun. Bringe ich das Spiel überhaupt auf den Tisch? Bringe ich das Spiel 10-mal auf den Tisch? Ne? Um einmal alles durchzuspielen. Mein kleines Problem ist noch, dass sie da wirklich die spielenden Anzahl 1 bis 6 draufgeschrieben haben. Für mich ist das ein Spiel, ich habe Dorfromantik zu 6 gespielt und habe es wirklich gerne gespielt, auch zu 6. Dieses Spiel kann ich mir nicht vorstellen, mit 6 Menschen zu spielen. Also das verstehe ich auch nicht.
Habe ich tatsächlich nicht ausprobiert. Wir haben es in der Familie zu 4 gespielt.
Und das ging gut?
Es war okay. Also bei mir haben auch die Kinder mitgespielt. Die sind 8 und 14. Da war es dann manchmal auch nicht mehr ganz so cozy. Also wenn jetzt der eine das Wildschwein schlachten will und die andere will es aber gerne einziehen lassen, dann ist da vielleicht auch die Stimmung mal ein bisschen gekippt. Dann muss man sich halt irgendwie einigen. Aber das ist ja dann auch eine Lektion, die man da irgendwie rausziehen kann. Die haben das wirklich total gerne mitgespielt. Die waren natürlich auch super gehypt von diesem ganzen Sticker-Kleben und so. Das holt die halt natürlich total ab.
Und es gibt Kuchensticker. Es Bitte? Gibt Kuchensticker. Ja, ich möchte das nur noch mal betonen.
Und was ist jetzt mit dem Wildschwein passiert?
So, nächstes Thema. Wir hatten etwas Nahrungsknappheit an der Stelle. Ich würde vielleicht abschließend gerne noch sagen, Cory Konietzka, habe ich letztens erst noch ein Interview gelesen. Er hat erzählt, er möchte gerne immer Spiele irgendwie schaffen, die eine Geschichte erzählen. Und das kann ich ihm attestieren, das hat es bei uns einfach geschafft. Also ich habe wirklich Erinnerungen an Situationen, die da entstanden sind, dadurch, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Es ist auch durch uns beeinflusst worden, es ist auch wirklich unsere Geschichte. Man kann seine Sticker will ja dann auch hochladen online in so einer Galerie vom Verlag und sich angucken, was bei den anderen so rausgekommen ist. Und mit so einer kleinen Träne im Knopfloch, aber hauptsächlich lachend, haben wir dann irgendwann nach 10 Jahren dieses Kapitel geschlossen und das war halt dann unsere Stadt. Das fand ich schon, das ist das, was ich sehr cozy daran fand.
Ja, dann ist selbst zu diesem Spiel jetzt schon wieder alles gesagt. Und wir kommen jetzt zum nächsten Spiel, wo ich jetzt sage, vielleicht war die Dramaturgie gar nicht so gut, dass ich jetzt das scheinbar langweiligste von allen Spielen hier auf dem Tisch liegen habe, weil das ist einfach nur ein echtes Brettspiel. Weil so ein Brettspiel, so ein gemeinsames Brett, das haben wir ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ne? Also man spielt sogar gegeneinander, also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also das ist ja eine absolut außergewöhnliche Situation. Man fühlt sich wie in den 60er Jahren. Nein, in den 80er oder 90er Jahren. Also es ist ein Spiel, wo man einfach mal sagen müsste, da hat sich noch gar nichts dran geändert. Das ist das Spiel Rebirth von Rainer Knizia, erschienen bei Frosted Games und Mighty Boards. Und dieses Spiel hat tatsächlich ein gemeinsames Spielbrett. Es ist die Landkarte von Schottland und die Welt war untergegangen. Nach der Apokalypse wird dieses Schottland wieder aufgebaut. Und kurioserweise kommen die Leute als erstes auf die Idee, dass sie die alten Kathedralen wieder aufbauen müssen. Das ist jetzt ein thematisches Funfact so am Rande. Aber warum man nach der Apokalypse wirklich glaubt, dies als erstes machen zu müssen, erschließt sich mir nicht. Aber ist vielleicht ja auch so ein Zeichen für alles Mögliche. Man baut auch die Burgen übrigens wieder auf und noch ein paar Windräder. Das ist natürlich jetzt dann auch ein bisschen moderner. Das dürfte Donald Trump sehr ärgern.
der in Schottland ja seinen Golfresort hat. Ob er es da noch hat, das kommt im Spiel nicht vor. Aber wir spielen einfach mal ganz normal. Und ich finde eigentlich deswegen, alleine müsste diesem Spiel schon diese Auszeichnung gehören. Endlich mal wieder das richtige Brettspiel. Wenn es irgendwo Brettspielpreise und Brettspielauszeichnungen gäbe, sollte dieses Spiel an dieser Stelle gewinnen. Aber wahrscheinlich sind es dann doch vielleicht wieder andere Dinge. Man weiß es nicht. Und dieses Spiel geht da. Wir haben alle ein Plättchen. Und wir ziehen das Plättchen und legen es irgendwo auf diese Landkarte von Schottland. Und wir bauen da entweder Energieanlagen, also mit Windkraft ordentlich, das ist ziemlich modern, oder Nahrungsmittelproduktion. Je mehr wir in einer Gruppe zusammenlegen, desto mehr Punkte kriegen wir. Wir können Burgen dort installieren. Und jetzt muss man sagen, wir spielen tatsächlich gegeneinander. Na, also ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist ja auch was Besonderes, allerdings nicht besonders konfrontativ. Also wenn der Gegner, die Gegnerin mir eine Burg abnimmt, kann ich die woanders wieder aufbauen. Oft zumindest. Also es ist jetzt schon auch kompetitiv, aber nicht in dem Sinne konfrontativ. Es ist eine Sache, die mir dann wirklich sehr gefällt an diesem Spiel. Und dann hat Rainer Knizia, einer der berühmtesten Spieleautoren, die es wahrscheinlich gibt, promovierter Mathematiker, hat da lange gearbeitet, hat sich natürlich wieder so ein Rainer Knizia-Kniff ausgedacht. Also so einfach dieses Spiel am Anfang wirkt. Wir nehmen einfach nur ein Plättchen und legen es irgendwo drauf. Es können auch Ortschaften noch gebaut werden. Das ist noch die dritte Variante, aber mehr gibt es gar nicht. So einfach das klingt, dann spätestens bei einer Gleichstandsregelung ist bei Rainer Knizia dann Schluss. Dann macht er es direkt zum Kennerspiel. Also indem er dann es so verkorkst, also normalerweise zählen alle Plättchen, um die Mehrheit rund um die Burg zu gewinnen. Außer beim Gleichstand. Da zählen auf einmal nur Energie und Nahrung. Naja, es lässt sich mathematisch womöglich gut erklären, aber es ist nicht wirklich intuitiv und es lässt sich auch nicht inhaltlich erklären. Okay, aber es ist so und das macht das Spiel spielerisch auch nochmal so ein bisschen tricky an dieser Stelle. Und wir merken, da steckt richtig viel drin. Und das ist nichts, dass man nur zweimal spielt, dreimal und viermal und denkt, man hat jetzt alles gesehen. Es gibt noch eine ganze Menge an Spielkarten, die gewinnt man nämlich, Ereigniskarten, die gewinnt man nämlich bei den Kathedralen. Da gibt es dann Karten, wo man dann versuchen muss, dort eine Mehrheit zu gewinnen, dort eine, entweder die Südküste mit der Mehrheit seiner Plättchen zu belegen oder die Grenze zu England zu bewegen oder rund um eine bestimmte Stadt. Das sind noch Dinge, die die Sache sehr abwechslungsreich macht, sodass das wirklich mal ein echt besonderes Spiel ist. Und Rainer Knizia hat schon viele Spiele gemacht, sehr, sehr viele. Und das ist nochmal ein Highlight in dann doch etwas an einer Karriere, die schon sehr, sehr lange andauert. Christoph, was hältst du denn von Schottland? Du bist doch bestimmt auch ganz großer Schottland-Fan.
Ich war noch nie in Schottland, das ist eine große Lücke.
Ja, ja, tut mir sehr leid. Kannst du ja gar nicht mitreden.
Ich entschuldige mich bei Schottland. Ja, ich sag mal, ja, das ist nett, sag ich mal. Ich habe mehrere, nicht Probleme damit, aber es gibt so mehrere Schluckäufe, die ich da vielleicht mit hätte. Zu einem merke ich, wenn ich Schottland spiele, mache ich, je öfter ich das spiele, eigentlich immer dasselbe. Ich versuche mir möglichst früh die Ereigniskarten zu zocken, weil ich, je später ich die bekomme, desto niedriger ist die Chance, dass ich das Ding überhaupt erfüllen kann. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass ich mich frage bei manchen Ereigniskarten, was heißt das jetzt genau? Du musst die Mehrheit haben in so und sowas. Die Mehrheit im Vergleich zu den anderen Mitspielern oder die Mehrheit am Brett steht nirgendwo. Muss man sich immer einigen mit den Leuten. Manche verstehen das falsch, manche wissen das nicht genau. Dann ist es sehr konfrontativ, finde ich, weil man sich diese Burgen, die ja schon durchaus sehr viel Punkte bringen können, die kann man sich ja permanent wegnehmen untereinander. Und irgendwann ist der Punkt, da ist so eine Burg auch gesichert, weil es gibt nun mal keine Felder mehr, wo man da irgendwann anlegen kann. Jetzt habe ich da so eine Burg stehen und will mir die gerne sichern, aber wie der Däubel das will, ziehe ich das Plättchen nicht, was ich dafür brauche. Und dann sehe ich meine Burgen, kriege ich alle schön zurück und ich denke mir immer, ich brauche nicht das doofe Haus jetzt. Ich brauche doch das Blatt. Warum kriege ich denn nicht? Und dann sind alle meine Burgen weg. Und dann denke ich mir so, schön. Es macht schon Spaß. Es ist nicht so, dass ich das ein schlechtes Spiel finde. Ich finde aber die Irland-Seite wesentlich besser, weil die nicht so starr ist. Ich finde die Schottland-Seite sehr starr.
Wie oft warst du schon in Irland?
Auch noch nie. Ich entschuldige mich auch bei Irland. Ich war noch nie in Irland. Bei der Irlandseite gibt es mehr Variation. Da gibt es irgendwie, ist es mehr, da ist man auch nicht so wahnsinnig abhängig von diesen Ereigniskarten. Da liegen die offen für alle. Alle können das erfüllen. Bei Schottland habe ich auch von meinen Mitspielenden die Erfahrung gemacht, ich bringe das mit und die finden das schön und man spielt halt einmal, zweimal, ich bringe das nochmal mit und dann sagen sie, ach, müssen wir nochmal, war das noch bei? Und ich denke mir, okay. Aber wie gesagt, die Irlandseite würde ich persönlich immer vorziehen. Wer würde denn das anders sehen als ich oder auch gleich oder ich weiß nicht?
Ich würde gerne kurz nochmal auf den Harald zurückgehen, der gesagt hat, der Knizia hat sich das ausgedacht. Das hat er, glaube ich, schon vor 20 Jahren gemacht, weil so Spiele gab es von ihm schon ganz viel. Was weiß ich, einfach genial, Rondo, durch die Wüste. Also dieses typische, ich muss irgendwie eine Kette verlängern im besten Moment, um dann möglichst viele Punkte zu machen, hat er ja wirklich schon häufig gehabt. Und deswegen kennen wir ja eigentlich diesen Mechanismus auch schon. Entweder ich gehe auf diese Kathedralen, dann muss ich aber mich so ein bisschen verteilen, weil die halt sehr unterschiedlich liegen auf der Karte. Oder ich versuche, Punkte zu machen, indem ich die Kette, die ich habe, schon immer wieder zu verlängern. Und mit so einer Kathedrale machst du ja, glaube ich, maximal 5 Punkte, geben diese Karten immer. Und wenn ich jetzt so eine Kette verlängere, dann habe ich ja nach dem dritten Plättchen schon 6 Punkte. Also genauso viel wie so eine Kathedrale. Und dazu noch der Fakt, dass ich ja immer blind ziehe, was ich als nächstes legen kann. Bin ich mir nicht so sicher, Christoph, ob man das wirklich so planen kann. Man kann sich vornehmen, zu sagen, ich spiele heute gern auf die Kathedralen. Ich habe aber tatsächlich, also 2 Partien kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, ich glaube, es waren sogar schon mehr, habe ich auch schon mitgekriegt, dass Leute sich einfach nicht konzentrieren drauf. Ey, da drüben, guck mal, der macht jetzt schon irgendwie an die Kette, die schon 11 lang ist, wieder sein 12. Plättchen dran, kriegt wieder 12 Punkte dadurch. Also wenn die Mitspielenden das verschlafen, kann man durchaus auch gewinnen, ohne so eine Kathedrale gesetzt zu haben. Und das macht für mich eigentlich genau diesen Reiz aus, immer situativ mit dem Plättchen, was ich gerade gezogen habe, zu gucken, wie kriege ich da jetzt gerade das Beste raus. Man kann sogar, wenn man es ein bisschen besser kennt, auch versuchen zu bluffen, indem ich halt da drüben mal ein Plättchen hinlege, was mir eigentlich gar nichts hilft. Dann denken die anderen, oh Mist, der will da drüben irgendwie die Mehrheiten irgendwie erringen. Dabei habe ich eigentlich am ganz anderen Ende der Insel irgendwelche Pläne. Also ich finde das sehr schön offen und situativ tatsächlich.
Kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Leider hat kurzzeitig die Aufnahme nicht funktioniert. Daher hat Martina Fuchs ihr Argument an dieser Stelle nachträglich noch einmal eingesprochen.
Ich finde vor allem die Herausforderung spannend, mit so einer leichten Mechanik zu spielen. Ich muss mich ja noch nicht einmal zwischen 3 Plättchen entscheiden, sondern ich nehme einfach ein Plättchen und lege dieses Plättchen. Das heißt, ich komme unheimlich schnell ins Spielen hinein. Das, was es nachher komplex in meinem Kopf macht, ist es. Welche Aufträge versuche ich zu erfüllen? Wie will ich an Punkte herankommen? Ich mag das vor allem auch, dass ich viele verschiedene Wege habe, an Punkte heranzukommen, um zu gewinnen. Wenn ich merke, okay, die nehmen mir ständig meine Burgen weg, dann mache ich halt was anderes. Ich mag, dass das Spiel mir die Chance gibt, meine Strategie auch später noch zu verändern.
Und nun zurück nach Dortmund.
Und das ist das, was für mich auch die Besonderheit dieses Spiels ausmacht. Auch ich muss aber sagen, finde die Irland-Seite besser, einfach weil die Zielkarten offen liegen. Und das ist etwas, was ich sehr schade finde, dass ich in der Regel, also ich kann noch nicht mal den Leuten die Regel geben und einfach sagen, okay, du verstehst deine Karte nicht, guck selber nach. Das finde ich wirklich schwierig, weil auch diese Auslegung der Karten wirklich eine große Diskussion ist und man muss es immer wieder im Vorhinein erklären. Und das finde ich leider einen kleinen Wermutstropfen bei diesem sonst sehr spannenden Spiel.
Ja, ich bin auch da der Schottland-Fan bei dem Spiel. Es ist einfach, es ist ein bisschen straighter im Spiel. Es ist einfacher und es irgendwie noch zu verkomplizieren ist das trägt dem Spiel nicht, weil es trägt einfach so und das ist einfach begeisternd an dieser Stelle. Und ein Wermutstropfen, den muss ich natürlich auch zugestehen, die Karten, die Ereigniskarten, die man bei den Kathedralen zieht, die sind redaktionell dramatisch schlecht gemacht. Also sie lassen sich total gut spielen, wenn man wüsste, was damit gemeint ist. Und leider in der Spielregel steht nichts. Und das ist natürlich der Vorteil bei Irland, da wird mit offenen Karten gespielt, da können wir jetzt drüber reden. Wir spielen aber bei Schottland mit den Verdeckten und ich bete darum, dass der Verlag endlich da wenigstens in der Spielregel da etwas dran ändert. Da hinten meldet sich auch schon jemand hier im Podcast von dem Verlag und zeigt den Daumen hoch. Mal gucken, was das heißt. Deswegen, das muss noch kommen, weil eigentlich ist das wirklich alles gut gemacht. Es deutet natürlich darauf hin, also selbst mit anderen Regeln. Es ist nicht das wirklich einfache Spiel. Man muss auch wirklich reinkommen. Also Leute mit sehr wenig Spielerfahrung müssen da schon ordentlich was reintun, damit sie das in der zweiten und dritten Partie den Reiz von diesem Vorgehen dann auch merken. Weil es hat natürlich enorm viel Reiz, weil man natürlich seine Taktik, seine Strategie zwischendurch immer wieder anpasst. Das ist also nichts, was man vorher macht, wo man Experte für sein muss, um da irgendwie zu gewinnen. Sondern man hat wirklich viele Möglichkeiten und es ist echt ein tolles Gesamtpaket.
Ich würde gerne für mich abschließend zu Rebirth euch noch eine Frage stellen und vielleicht auch an die Zuhörenden. Wir haben ja vorhin gehört, die Welt ist zugrunde gegangen, es ist alles in Schutt und Asche. Wir fangen an, die Welt wieder aufzubauen. Und wie machen wir das? Wir versuchen mit Ellbogen erst schön mal wieder gleich zu verteidigen, welche Pfründe gehören mir und es macht uns auch noch Spaß. Was sagt uns eigentlich das als über uns als Menschen?
Menschen sind erstmal Schweine.
Warum arbeiten wir nicht zusammen? Wir machen den Neustart und gleich wieder Mainz.
Sonst wäre das ein anderes Spiel, Nico. Das hat doch Harald gesagt, das ist endlich mal was Konfrontatives wieder und war richtig mal, sonst ist es Rebirthchen. Da muss auf die Junior-Version warten.
Endlich mal wieder was Konfrontatives.
Ja. Ich habe mich aber auch gefragt, also ob das, also bei der Thematik kann man natürlich länger drüber nachdenken, die einen mögen es, die anderen finden es irgendwie, die lieben Schottland so wie es ist und die sind dann, und dann finden sie, oh komisch, warum stehen da überhaupt so viele Windräder, was haben die da eigentlich gemacht, warum ist das gar nicht das Original Schottland, aber auf der anderen Seite muss man sagen, das 45.000. Mittelalterspiel braucht jetzt auch kein Mensch, dann lieber noch die, wir haben so eine Anmutung, alte Kathedralen und Burgen zusammen mit Windrädern und Modernität. Ja, gut, macht man es auch, aber ich meine, wie hätte man es auch richtig machen können? Das ist dann auch immer so eine Frage, wo dann auch der eine mag eher das, der andere das. Aber es funktioniert ja so.
Wollen wir das beschließen jetzt mal alles?
Was denn jetzt beschließen?
Also nicht beschließen, sondern Beschluss machen und vielleicht die Leute auch nochmal uns an die Leute wenden.
Ja, vielleicht gibt es da ja auch noch Meinungen zu. Also wir sind dann mit diesem herzlichen Dank an Nico, Martina und Christoph mit diesem ersten Teil, diesem wichtigen Teil dieses Podcasts, das spielerische Quartett, das wir heute mal wirklich konzentriert durchgezogen haben, hier durch. Und wir schließen gleich noch etwas an. Wir haben jetzt hier ein kleines Q&A, falls sich jemand traut, eine Frage zu stellen. Sonst haben wir auch untereinander noch sehr viele Fragen hier vorne, weil wir sind ja auch immer, haben einiges zu besprechen und wir beschließen das erstmal und herzlichen Dank dafür, dass ihr so nett hier zugehört habt.
Dankeschön. Und auch danke an Harald Schrapers.
Wir können ja eigentlich direkt mal kurz bei Frosted Games hinten fragen, war das das Zeichen, dass es eine Spielerhilfe, Spielendenhilfe geben wird? Okay, also dann können wir das schon mal bestätigen. Frosted Games arbeitet daran, dass es eine Spielendenhilfe geben wird für das Spiel, damit wir alle die Karten besser verstehen. Super, danke.
Ja, möchte jemand eine Frage stellen? Ja, da haben wir schon jemanden. Sehr gut.
Ich kann hier mal mein Mikrofon.
Genau.
Ich wollte fragen, es hieß jetzt, Rebirth ist so mal wieder ein typisches Brettspiel. Ist ja ein Zeichen dafür, dass sich alles so ein bisschen gewandelt hat. Also was für Wandlung gab es jetzt so im Spielemarkt? Was kann man da so beobachten, wenn du sagst, das ist jetzt so ein bisschen back to the roots?
Deine Frage war, ich glaube, es war nämlich nicht so gut zu verstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Mikrofon an war, um das kurz zusammenzufassen, ob dieses Brettspiel wieder so back to the roots ist und zu... dass es solche Spiele jetzt auch wieder gibt. Und ich glaube, dass die Frage wird ja auch häufiger gestellt von verschiedensten Leuten. Warum finden SpielekritikerInnen immer nur noch kooperative Spiele so gut? Ne? Und das ist vielleicht gar nicht der Geschmack von den Leuten, sondern wir haben einfach die Situation, dass in letzter Zeit die wirklich kreativen und guten Spieleideen eher bei den kooperativen Spielen zu finden waren. Was vielleicht auch daran liegt, dass es da einfach noch nicht so viel gab. Also das Genre des kompetitiven Spiels ist ja schon sehr alt, da sind auch die neuen Ideen deutlich schwieriger zu finden.
Aber du sagst die ganze Zeit, endlich mal ein nicht kooperatives Spiel. Wenn wir schauen, haben wir hier ein kooperatives Spiel stehen und drei kompetitive Spiele. Nur mal so nebenbei.
Aber nicht so ellenbogenmäßig, ne? Weil Rebirth nee, ist so ja schon mit...
Das stimmt schon. So, hat noch jemand eine Frage?
Waren wir so gut? Haben wir da nochmal? Ja, gerne, hier.
Wandelt es sich dann vielleicht ein bisschen auch von, weil es hieß, okay, die anderen sind kompetitiv, aber es gab ja zeitlang sehr viel so Tableau-Building, wo dann man zwar gegeneinander gespielt hat, aber trotzdem sehr viel bei sich war. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen Rückschritt zu, wir gehen wieder ein bisschen mehr gegeneinander und haben mehr miteinander zu tun. So als Gegenprojekt zu kooperativ, wo man ja wieder mehr miteinander zu tun hat.
Also ich glaube, es ist, wenn man versucht, so Trends herauszufinden, was bewegt den Spielemarkt, das ist, glaube ich, wie so Teeblätter lesen. Manchmal, es gab, ich kann mich noch an ein Jahr erinnern, da hatten 4 Verlage Mars-Spiele oder 5 Verlage was mit Wikinger. Da hat sich ja keiner abgesprochen, sondern da passierte einfach. Ich glaube, das sind so Wellenbewegungen, wo so ein Inspirationspartikel, das trifft ein Gehirn, dann das nächste Gehirn, dann das nächste Gehirn und aus irgendeinem Grund machen alle Tableau-Building-Spiele. Oder plötzlich das nächste Jahr kommen lauter Deck-Building-Spiele raus. Manchmal gibt es so Trends, dieser Naturtrend, der vielleicht auch durch Flügelschlag ausgelöst wurde, der hält sich ja schon sehr lange, was ich ja sehr gut finde. Aber auch der verzweigt sich plötzlich in auch so Fantasy und in Science-Fiction-Sachen und so. Manchmal kann man, glaube ich, so Trends ausmachen. Aber ich glaube, das Versuchen herauszuahnen, warum das so sein könnte, dafür ist die Spielebranche, glaube ich, zu lebendig und zu chaotisch in gewisser Weise. Glaube ich.
Ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, was ich auch festgestellt habe, vielleicht drückt aber auch die persönliche Erfahrung, dass in den letzten Jahren doch ein bisschen gelernt wurde von der Computerspielindustrie, weil ja doch immer mehr Spiele versuchen, so eine Art Einstiegsszenario zu haben, irgendwie modular aufgebaut zu sein, dass man so nach und nach erst mehr reinbringt oder halt Erlebnisse sind tatsächlich, wie jetzt Hot Streak oder Cozy Sticker will, wo es gar nicht so sehr darum geht, ich muss mich erstmal in ein großes Regelwerk einarbeiten, weil das ist ja wirklich für viele Leute immer eine Hürde, sondern ich kann in ein Spiel relativ leicht einsteigen, erlebe dabei was, habe eine gute Zeit mit den Mitspielenden und dann kann ich das beliebig schwieriger machen. Ich glaube, das ist auch so ein, also würde ich sagen, ein Trend der letzten Jahre. Das gibt es ja wirklich häufig.
Aber grundsätzlich würde ich deiner Frage ganz klar zustimmen. Du hast, also ich hätte es noch mal weiter ausführen können. Also es gibt nicht nur massenweise kooperative Spiele, sondern es gibt auch kompetitive Spiele, wo wir trotzdem am Spieltisch vereinsamen. Weil wir wirklich auf unser eigenen Kram gucken. Wir sind geschützt davor, dass die Gegnerinnen und Gegner uns da reinfunken. Wir können hier machen, was wir wollen. In der Mitte des Tisches findet nochmal so symbolhaft eine gewisse Interaktion statt. Das gibt es immer häufiger und das sind dummerweise auch oft verdammt gute Spiele, die die Leute fesseln. Das ist ja der Punkt. Aber ich freue mich dann trotzdem, wenn wir wirklich ein Spiel haben, wo wir ein gemeinsames Spielbrett mal haben. Einfach mal auch als Abwechslung, weil das ist ja das Tolle. Es gibt, also das mit dem Trend, da sage ich manchmal auch, der Trend ist ja immer, wir haben ja schon wieder 14% mehr Spiele in diesem Jahr. Es gibt einfach alles. Also jetzt zu behaupten, es gäbe da jetzt einen Trend, kann man gar nicht sehen. Der Trend ist ja eigentlich wirklich da, dass wir wirklich jede Art von Spielen da haben. Und wir freuen uns über alle Spiele, die sich dann in dieser Menge als besonders herausragend herausstellen. Und wir haben jetzt hier 4 Spiele vorgestellt, wo wir trotz unserer Kritik wirklich auch alle 4 uns einig sind. Das sind wirklich 4 herausragende Spiele, die auch über die Jahre tragen können.
Und dass kooperativ so gut ankommt, glaube ich, ist auch ein Spiegel unserer Zeit. Man kann ja sehr innovative Spiele machen, aber die interessieren dann keinen. Van Gogh war ja auch lange total armer Künstler. Er ist erst später dann anerkannt worden. Es würde ja nichts bringen, wenn ganz viele kooperative Spiele rauskommen, die aber keiner spielt. Und ich glaube vielleicht seit Corona, Ukraine-Krise und so weiter, die Leute haben vielleicht auch einfach keine Lust mehr auf Konflikt und ich hau dem anderen jetzt eins drüber. Vielleicht will ich dann einfach am Abend mal die Tagesschau ausmachen und halt eine schöne Zeit zusammen verbringen. Ich spiele selber eigentlich auch lieber kompetitiv, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum kooperative Spiele gerade so aufblühen.
Hallo, ich habe noch mal eine Frage oder eine Anregung zu dem Cozy Sticker Will. Was ein bisschen untergegangen ist bei euch, fand ich, war, dass es auch ein wirkliches Spiel ist mit Ressourcen. Wir haben da Nahrung, wir haben da Holz, wir haben Erz und so weiter, was man in ganz vielen klassischen Spielen an sich auch findet. Also in so in ganz vielen normalen Euro-Spielen hat man diese Ressourcen. Und ich spiele mit Kindern und ich spiele mit, ja, eher spielfremden Menschen. Und ich Inwiefern seht ihr denn so generell, dass es da mehr so ein Heran... Also ich fand, das Cozy Stickable hat das so mal Heranführung an die klassischen Euros. Auch eine gute Sache, gerade für Kinder, die sonst nicht so viel damit zu tun haben. Das ist dieses Ressourcenmanagement. Ich brauche Nahrung, um dann Holz zu holen, um dann Gebäude zu bauen. So diese ganz einfachen Mechaniken, die wir als Vielspieler schon öfters kennen. Das fand ich da ziemlich cool als Einführung auch angelegt für weitere Spiele. Gibt es in der Hinsicht noch andere Spiele in diesem Jahrgang oder in der letzten Zeit?
Also ich finde das Spiel auch gut. Genau das ist auch der Vorteil. Also das ist wirklich auch die Frage, ist es denn ein wirkliches Spiel, sich durch so etwas auch beantworten lässt. Da ich aber, das will ich jetzt gar nicht als Kritik an der Frage verstehen wissen, ich selber betrachte Spiele auch immer eher zweckfrei. Also ich gucke nicht danach, kann ich dann anschließend ein anderes Spiel dadurch besser spielen. Also das ist gar nicht das, was mich interessiert. Das ist dann eher ein anderes, andere Leute, die dann eher gucken, kann ich noch mit dem Spiel irgendetwas machen. Und ich glaube, wir sind uns eher einig hier am Tisch, dass wir eher das zweckfreie Spiel da bevorzugen. Wenn man dabei noch etwas mitkriegen kann zusätzlich, dann ist das eine tolle Sache. Am besten, es merkt keiner, dass da noch ein Zweck dahinter stehen könnte. Aber da bietet natürlich, ich habe mich ja gerade sehr kritisch zwar zu dem Spiel geäußert, aber insbesondere, das muss ich auch nochmal streichen, also die Mechanik als solche, so einfach die ist, so genial die Idee ist, da mit Stickern zu arbeiten, absolut faszinierend, sollte man unbedingt mal ausprobieren. Da ist wirklich jetzt auch sehr viel Innovation in dieses Spiel reingeflossen, das doch wirklich ein Brettspiel in ja quasi eigentlich eher ein Buchform, obwohl wir ja komischerweise ein Brett vor uns haben, dann eingegossen hat.
Und ich habe deine Frage ja vorhin quasi indirekt schon beantwortet. Viele Spiele übernehmen dieses Vorgehen. Gerade unser aktueller Preisträger Bombusters macht das ja auch, dass er halt mit einer einfachen Mission startet und dann halt einfach wirklich immer schwieriger wird und in den letzten Missionen dann eher schon ein Kennerspiel tatsächlich ist. Also mir fällt jetzt spontan nicht noch mehr ein, aber es gibt auf jeden Fall viele Beispiele, die Leute an Mechaniken ranführen. Ja. Und ich gebe, Harald, ich gebe dir recht, ich will auch spielen, weil ich Spaß haben möchte und zweckfrei, aber ich gebe auch dem Björn recht, ich habe auch eine Spieler-AG in der Schule, es kommen manchmal Schüler zu mir, die wissen nicht, wie man Kniffel spielt. Ich sage, das ist ein Würfelspiel wie Kniffel. Aha, okay, was heißt das jetzt für mich? Den muss man dann erstmal erklären, wie man dreimal würfelt und dann Sachen rauslegt. Oder die wissen auch gar nicht, wie halte ich Karten in einem Kartenspiel. Also es ist auch wirklich eine Kulturtechnik, die man erst erlernen muss. Und ich finde, dass halt aber Spiele da in den letzten Jahren wirklich sehr viel gelernt haben, wie gesagt, von der Computerspielindustrie da offener zu werden. Inklusiver dadurch auch.
Also bei mir im Bekanntenkreis gibt es auch Kinder, inzwischen Jugendliche, eine junge Erwachsene, die keinen Kniffel können, die sich bei mir beschweren, dass sie bei mir immer spielen mussten, aber Sachen wie Kniffel, Uno etc. nie gelernt haben. Und sie seien völlig aufgeschmissen auf Jugendfreizeiten.
Stone Age Junior macht mit Ressourcen. Ist ab 5 vielleicht ein bisschen noch runtergegriffen, aber Stone Age Junior immer noch schön, wenn es darum geht, was kann man mit Ressourcen alles machen. Also wenn man sich da mal informieren möchte, kann ich das nur empfehlen.
Ja, haben wir hier noch irgendwo eine Frage? Das ist nicht der Fall. Und ja, dann herzlichen Dank nochmal für eure Beiträge. Und ich glaube, es hat hoffentlich allen Spaß gemacht. Uns Vieren hier vorne an den Mikrofonen auf alle Fälle. Den Leuten, die das später im Podcast auch noch hören, hoffentlich auch. Ja, und dann herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Martina, Christoph und Nico.
Und an Harald.
Ja, danke auch an Jan Fischer für die ganze Organisation
der Technik. Und das auch, ja.
Und herzlichen Dank an die Spiel doch, die das hier wieder ermöglicht hat.
Damit willkommen zurück aus Dortmund. Die besprochenen Spiele waren Dito von Martin Ang, erschienen bei Game Factory, Hot Streak von John Perry, erschienen bei Strohmann Games und CMYK, Cozy Stickerville von Cory Kudniecka, erschienen bei Unexpected Games und Rebirth von Rainer Knizia, erschienen bei Frosted Games und Mighty Boards. Vielen Dank an Harald Schrapers, Christoph Schlewinski, Martina Fuchs und Nico Wagner. Vielen Dank an die Spieldoch-Messe in Dortmund. Einen ganz herzlichen Dank an alle, die in Dortmund live dabei waren. Und selbstverständlich auch einen ganz herzlichen Dank an euch zu Hause und unterwegs an den Geräten. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In der Zwischenzeit bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.